Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Bachenberg. Aus Washington erfahren wir gleich mehr zu den beiden Anschlägen mit Schusswaffen in Texas und in Ohio. Außerdem in dieser Sendung Einzelheiten zu dem Schiff, das die iranischen Revolutionsgarden festgesetzt haben. Wir berichten in dieser Sendung außerdem über Forderungen, als Teil der Klimapolitik die Mehrwertsteuer für Bahntickets zu senken und über Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Sie soll es dulden, dass an den Außengrenzen der Union im Umgang mit Migranten Menschenrechte verletzt werden. Trauerbeflaggung hat Donald Trump angeordnet und in Tweets den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen. Den Aufenthalt auf seinem Golfplatz in New Jersey aber hat er nicht unterbrochen, nach gleich zwei Massakern mit Schusswaffen an einem einzigen Tag. Das Blutbad in El Paso stufen die Ermittler inzwischen als inländischen Terrorismus ein. Der zuständige Staatsanwalt will für diesen Fall die Todesstrafe gegen den 21-Jährigen fordern, der nach seiner Tat festgenommen wurde. Aus Washington berichtet für uns Thilo Kössler.
Zwei Amokläufe binnen weniger Stunden. Der erste in El Paso in Texas mit mindestens 20 Toten, der zweite in Dayton, Ohio, mit 9 Todesopfern. Während die Tat in Ohio offenbar spontan erfolgte, weil der Attentäter sich darüber ärgerte, dass Türsteher ihn nicht in ein Lokal ließen, war der Amoklauf in El Paso von langer Hand geplant und hatte einen eindeutig rassistischen Hintergrund. 19 Minuten vor der Tat in einem belebten Supermarkt im Cielo Vista Einkaufszentrum von El Paso wurde ein 4 Seiten langes Manifest im Online-Portal 8chan eingestellt, in derselben Plattform, in der auch der Attentäter von Christchurch in Neuseeland sein Hasspamphlet veröffentlicht hatte. Bob Moore, ehemals Chefredakteur der El Paso Times und heute Autor für die Washington Post, hat die Wortwahl des Manifests mit Social-Media-Einträgen des Attentäters verglichen. Sowohl in seiner Haltung zu Immigranten wie zu Trumps Forderungen nach dem Bau einer Mauer gebe es große Übereinstimmungen.
It seems to match up with some of his previous social media posts that were anti-immigrant, pro-border wall, things like that.
Dieser Anschlag ist eine Antwort auf die hispanische Invasion von Texas, heißt es in dem Manifest, das mit den Worten eine unangenehme Wahrheit überschrieben ist. Von einer Invasion aus Mexiko spricht auch Donald Trump stets, wenn er über die Krise an der Grenze zu Mexiko spricht. Dabei hat Trump die Grenzstadt El Paso als besonderes Ziel seiner politischen Rhetorik ausgemacht und sie damit zum Brennpunkt in der Einwanderungsdiskussion gemacht. Offenbar war der Attentäter deshalb extra 10 Stunden aus Dallas nach El Paso gefahren, um an diesem mittlerweile politisch symbolträchtigen Ort sein Attentat zu verüben. El Paso ist die Heimat des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Beto O'Rourke. Hier praktizierte die Trump-Administration auch die ersten harten Maßnahmen gegen Immigranten, wie zum Beispiel die Trennung von Familien.
The first experiments the administration did with family separation, for example, happened here.
Donald Trump ließ sich im Weißen Haus über die Details des Massakers von El Paso informieren. Es gibt keinen Grund und keine Ausrede, die jemals das Töten unschuldiger Menschen rechtfertigen könnten, twitterte er. Gott sei mit euch allen. Unterdessen sieht sich Trump immer lauterer Kritik ausgesetzt, mit seinen rassistischen Äußerungen mitverantwortlich zu sein für Gewalttaten wie diese. Beto O'Rourke sagte CNN, dass das Land unverkennbar immer größere Probleme mit weißem nationalistischen Terror habe. Der Präsident schaffe den Nährboden für die extreme Rechte. Seine Rhetorik sei der Hintergrund für politisch motivierte Anschläge wie diese, für das Abbrennen von Moscheen und das Einsperren von Immigrantenkindern in Käfigen.
You don't get mass shootings like these. You don't torch mosques. You don't put kids in cages until you have a president who's given people permission to do that. And that's exactly what's happening in the United States of America today.
Ähnlich äußerte sich auch Peter Buttigieg, ebenfalls Präsidentschaftsbewerber der Demokraten. Diese Form des Rassenhasses werde von ganz oben legitimiert, sagte er. Andernfalls hätte der Präsident seine Wortwahl schon längst geändert.
Informationen aus Washington von Thilo Kössler. Es braucht nicht viel, damit der Konflikt mit dem Iran im Persischen Golf weiter eskaliert. Einer der vielen Nadelstiche könnte es sein oder schlicht ein Missverständnis. Da sind sich die Beobachter in ihrer Sorge einig. Besorgnis ist daher garantiert, wenn die iranischen Revolutionsgarden melden, ein weiteres ausländisches Schiff aufgebracht zu haben. Doch dieses Mal geht es wohl nicht um einen Öltanker, sondern offenbar eher um Ölschmuggel in weitaus kleinerem Maßstab. Die Einzelheiten im Bericht von Christian Buttgereit.
Beschlagnahmt wurde das Schiff offenbar schon am 31. Juli, jedoch haben die Revolutionsgarden erst heute eine entsprechende Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, das Schiff sei in der Nähe der Hafenstadt Bushehr von Soldaten der iranischen Revolutionsgarden festgesetzt worden. Es habe Kraftstoff für arabische Staaten geschmuggelt. An Bord hätten sich 7000 Liter Treibstoff befunden, die zuvor von anderen Schiffen übernommen worden seien. Die 7 Besatzungsmitglieder seien ebenfalls festgesetzt worden. Deren Nationalität wurde nicht genannt. Einzelheiten etwa zur Flagge oder Reederei gaben die Revolutionsgarden nicht bekannt. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA verbreitet via Twitter ein Foto, das das Schiff zeigen soll. Darauf ist kein Tanker zu sehen, sondern ein kleines Frachtschiff, das möglicherweise Tanks an Bord hat. Bereits Mitte Juli hatten die Revolutionsgarden ein Schiff aufgebracht, mit dem angeblich etwa 1 Million Liter Benzin geschmuggelt werden sollte. Treibstoffschmuggel gilt als lukrativ, da Benzin in Iran subventioniert wird und dadurch billiger ist als in Nachbarländern. Iranischen Medienberichten zufolge werden täglich 8 Millionen Liter subventionierter Treibstoff in andere Staaten transportiert. Anders gelagert ist der Fall der Stena Impero. Das britische Schiff war am 20. Juli in der Straße von Hormuz von Spezialeinheiten der Revolutionsgarden gekapert worden. Seitdem wird es vor der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas festgehalten. Iran hatte damit nach eigenen Angaben auf die Festsetzung eines iranischen Tankers in der Meerenge von Gibraltar reagiert. Die dortigen Behörden hatten unterstellt, das Schiff solle eine Raffinerie in Syrien beliefern und würde damit gegen EU-Sanktionen verstoßen. Die iranische Regierung bestreitet das. Einen Austausch beider Tankschiffe lehnte die britische Regierung ab. Wegen der Kaperung der Stena Impero und der Bedrohung weiterer Schiffe bemühen sich die USA derzeit um einen internationalen Marineeinsatz zum Schutz der Handelsschifffahrt im Persischen Golf. Die iranische Regierung bezeichnete die dortige Präsenz ausländischen Militärs inzwischen als feindliche Botschaft.
Der Bericht von Christian Buttgereit. Der Verkehr ist ein besonders großer Brocken, wenn es um die Frage geht, wie Deutschland seine Ziele in der Klimapolitik wenigstens mit Verspätung doch noch erreichen kann. Lange konnte sich die Koalition nicht zu grundlegenden Schritten durchringen. Jetzt will sie nach der Sommerpause im September ein Konzept vorlegen. Immer mehr Sympathien gibt es inzwischen in der Union für den Vorschlag, Fahrten mit der Bahn attraktiver zu machen, indem man zum Beispiel die Mehrwertsteuer für die Tickets verringert oder ganz streicht. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Katharina Hamberger.
Wenn es nach der verkehrspolitischen Sprecherin der CSU geht, sollen die niedrigeren Mehrwertsteuersätze für Bahntickets im Fernverkehr nun möglichst schnell kommen. Warum nicht auch schon zum Jahresende, fragt Daniela Ludwig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ende vergangener Woche hatten CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CSU-Chef Markus Söder zusammen mit einer Reihe anderer Ideen im Bereich Klimaschutz vorgeschlagen, dass Bahnfahren günstiger und damit attraktiver werden soll. Nachdem Verkehrsminister Andreas Scheuer dies schon Ende Juni in seinen Vorschlägen für das sogenannte Klimakabinett mit aufgenommen hatte. Die große Aufmerksamkeit kam aber erst mit der grünen Offensive seiner Parteifreunde Söder und Dobrindt. Auch CDU-Politiker Andreas Jung, der schon vergangene Woche Sympathien für die Vorschläge aus der Schwesterpartei zeigte, unterstützt die Idee einer Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets. Das könne unmittelbar umgesetzt werden, wenn der politische Wille da sei. Er nennt in der FAS den 1. Januar 2020 als frühestmöglichen Termin dafür. Jung fordert aber auch, dass der Ticketpreis in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben wird. Das sagte er der deutschen Presseagentur. Dieses Versprechen wollte die Bahn schon Anfang dieser Woche nicht abgeben. Bahnchef Richard Lotz warnte, dass die Entlastung nicht in vollem Umfang bei den Tickets spürbar werden könnte, sondern auch in neue attraktive Angebote oder weitere Investitionen in die Fahrzeugflotte fließen könnte. Für den CSU-Vorstoß gibt es auch von den Sozialdemokraten Zustimmung. Wir können hier sofort einen gemeinsamen Weg für geeignete Maßnahmen in Angriff nehmen, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD, Kirsten Lühmann. Die Grünen sind sogar schon einen Schritt weiter. Laut FAS haben sie einen Gesetzentwurf vorgelegt für einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz, der nach der Sommerpause in den Bundestag eingebracht werden soll. Zurückhaltung hingegen noch von Seiten der Bundesregierung, mit Verweis auf das sogenannte Klimakabinett.
Wichtig ist, dass man bei den Debatten über Einzelmaßnahmen nicht das Gesamtbild vergisst. Es geht jetzt darum, dass wir systematisch und dauerhaft Maßnahmen auf den Tisch legen und diese beschließen, die uns dabei helfen, unsere Klimaziele zu erreichen. Das heißt, Einzelmaßnahmen sind gut, diese anzudiskutieren, aber worauf es nachher ankommt, ist, dass wir ein ordentliches Gesamtpaket haben. Und deswegen arbeiten wir auch im Klimakabinett daran,
sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums Anfang dieser Woche, nachdem CSU-Chef Söder den Vorschlag des Verkehrsministers noch mal auf den Tisch gelegt hatte. Im sogenannten Klimakabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin sollen Maßnahmen erarbeitet werden, damit die Klimaschutzziele 2030 auch eingehalten werden können. Mitglieder sind die Minister und Ministerinnen aller betroffenen Ressorts. Jedes Ressort musste Vorschläge einreichen. Bei der Liste des Verkehrsministeriums zählt dazu unter anderem, die Mehrwertsteuer beim Fernverkehr der Bahn von 19% auf 7% zu senken. Die Vorschläge sollen nun in diesem Monat gesichtet werden. Am 20. September kommt das Klimakabinett zusammen und will anschließend ein Maßnahmenpaket vorstellen, das noch bis Ende dieses Jahres verabschiedet werden soll.
Informationen aus unserem Hauptstadtstudio von Katharina Hamberger, der Deutschlandfunk, um 23 Uhr und 15 Minuten. Seit Jahren versucht der Ausschuss für Menschenrechte im Bundestag, eine Reise nach China zu organisieren. Bisher ohne Erfolg. Eine Genehmigung gab es bisher nicht. Allerdings sperrt sich die Führung in Peking jetzt auch gegen eine geplante Reise von Digitalexperten aus dem Bundestag. Offenbar stört sich das Land daran, dass mit Margarete Bause auch die menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen in die Delegation berufen wurde. Dazu Informationen von Julia Barth.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Grünen-Abgeordnete Margarete Bause unerfreulichen Kontakt mit der chinesischen Botschaft hat. Bereits im vergangenen Jahr bekam sie einen Anruf mit der Aufforderung, die von ihrer Fraktion angesetzte Bundestagsdebatte über die Internierung von Hunderttausenden unterdrückten Uiguren in China doch bitte zurückzuziehen. Die Debatte fand statt, die Beschwerde der Botschaft an den Bundestag ließ nicht lange auf sich warten. Als die Regierung in Peking Margarete Bause nun auf der Delegationsliste für die Reise des Digitalausschusses fand, machte China unmissverständlich klar, unter diesen Umständen werde der Besuch der Bundestagsabgeordneten nicht genehmigt.
Also sehr eindeutig gezielt auf meine Person, dass ich offenbar persona non grata bin. Und solange ich in dieser Delegation Mitglied bin, gibt es insgesamt keine Einladung.
Klein beigeben und auf die Reise verzichten will sie deshalb aber nicht. Auf Bitten des Ausschusses ist auch Bundestagspräsident Schäuble aktiv geworden, um den Chinesen klarzumachen, dass sich das deutsche Parlament nicht vorschreiben lässt, welche Abgeordneten Teil einer Delegation sind. Eine Antwort habe es bisher noch nicht gegeben. Margarete Bause betont:
Es geht nicht um meine Person, sondern es geht darum, ob das deutsche Parlament sich diesen Erpressungsversuch von chinesischer Seite einfach so gefallen lässt und sich dem fügt. Ich finde, das sollte ein selbstbewusstes Parlament nicht tun.
Sie fordert auch die Bundesregierung dazu auf, nun die diplomatischen Drähte zu nutzen, um der chinesischen Regierung klarzumachen, dass sich der frei gewählte Bundestag so etwas nicht gefallen lassen kann. Das findet auch Michael Brandt. Er sitzt für die CDU im Menschenrechtsausschuss, dem Peking bereits seit mehr als 3 Jahren regelmäßig die Einreise verweigert. Er fordert deshalb nicht nur im aktuellen Fall:
Auf keinen Fall darf es ein Kotau geben des Bundestages. Es braucht ein Stoppschild der Bundesregierung, um dem Partner China deutlich zu machen, so geht es nicht.
Für Michael Brandt sind die wiederholten Versuche der Einflussnahme Chinas der Beweis, dass die dortige Regierung immer dreister wird und inzwischen gegen jeden vorgehen wolle, der es auch nur wage, die Menschenrechtslage in China überhaupt anzusprechen. Umso wichtiger sei es, dass Bundestag und Bundesregierung dem trotz wirtschaftlicher Interessen selbstbewusst entgegenstehen.
Es reicht, wenn die wirtschaftlichen Kapitäne von Daimler-Benz bis zu Siemens den Chinesen die Schuhe putzen. Aber der Deutsche Bundestag als Herzstück der Demokratie darf dies nicht, wenn auf Dauer die Diktatur nicht gegen die Demokratie gewinnen soll. Und wenn wir hier nicht den Anfängen wehren, dann werden die Chinesen sehr bald noch weitere, drastischere Eingriffe in unsere Freiheit und in unsere Demokratie in Europa und in Deutschland versuchen.
Ob die für Ende August geplante Reise des Digitalausschusses eventuell doch stattfinden kann, ist noch nicht geklärt. Die Abgeordneten wollen in Peking, Shanghai und Hongkong verschiedene Unternehmen besuchen, um sich über künstliche Intelligenz, Gesichtserkennung und autonomes Fahren zu informieren. Auch Treffen mit Oppositionellen in China sind geplant.
Peking verweigert deutschen Parlamentariern vorerst die Einreise. Julia Barth berichtete für uns aus Berlin. Frontex heißt die Behörde der Europäischen Union, die für den Schutz der Außengrenzen sorgen soll, ergänzend zu den nationalen Behörden. Doch hält sich die Agentur dabei an wichtige Spielregeln? Das ARD-Magazin Report München hat umfangreiche interne Unterlagen von Frontex einsehen und auswerten können. Demnach duldet die Agentur, dass Menschenrechte an der Außengrenze der EU verletzt werden. Außerdem finden sich in den Unterlagen auch Hinweise, dass auch Frontex-Beamte selbst Fehlverhalten an den Tag legen. Mehr dazu im Bericht von Niklas Nau.
Mit dem Geländewagen geht es über Schotterpisten und durch sich gemächlich teilende Ziegenherden in die kargen Hügel Albaniens. Doch außen auf dem Auto prangt in Blau und Weiß Polizei. Und im Inneren sitzen die Bundespolizisten Jan Seibold und Christian Schönwald. Sie sind für die Europäische Grenzschutzagentur Frontex hier, beim ersten Einsatz der Agentur außerhalb der EU. Irgendwo in den Hügeln verläuft die Grenze zu Griechenland. Und nicht weit entfernt sitzen andere Frontex-Beamte in einem Spezialfahrzeug mit Wärmebildkamera.
Wenn die dann irgendwo Bewegungen sehen, dann informieren sie uns. Und wir kommen dann und versuchen dann, die Flüchtlinge zu stoppen.
In dieser Nacht werden es Kollegen von ihnen sein, die 5 Menschen beim Grenzübertritt aufgreifen. Dass Frontex seit kurzem das Transitland Albanien bei der Grenzüberwachung unterstützt, ist Teil eines massiven Ausbaus der Agentur. Vielleicht schon 2024 sollen 10.000 Frontex-Beamte die EU-Außengrenzen sichern. Auch das Budget wird massiv aufgestockt, von momentan 333 Millionen Euro auf 1,6 Milliarden im Jahr 2021. Sichere Grenzen – eine politisch wichtig gewordene Losung. Doch die EU-Außengrenzen selbst scheinen dabei mancherorts ein rechtsfreier Raum. In internen Frontex-Dokumenten, die das ARD-Politmagazin Report München ausgewertet hat, finden sich immer wieder Vorwürfe gegen nationale Grenzpolizisten. Flüchtlinge seien mit Schlagstöcken oder Draht verprügelt worden, mit Hunden durch den Wald gehetzt oder illegal zurück über die Grenze gebracht. Beschuldigt sind etwa Beamte aus Ungarn oder Griechenland. Länder, die Frontex mit eigenen Beamten und Equipment unterstützt. Zieht Frontex aus den Berichten Konsequenzen? Das fragen wir Frontex-Pressesprecher Christoph Borowski. Es hat Konsequenzen, potenzielle Konsequenzen. Am Ende können wir unsere Operation beenden, wenn nötig. Haben Sie das schon mal gemacht? Nein. Erik Marquardt, der für die Grünen im Europaparlament sitzt, fordert, Menschenrechtsverletzungen in Europa anders zu begegnen.
Wenn die Menschenrechte einfach unter dem politischen Willen, die Migrationsabwehr zu betreiben, immer weiter unter die Räder geraten, dann frage ich mich, was das mit europäischen Werten zu tun hat.
Auf Abschiebeflügen verletzen auch Frontex-Beamte selbst offenbar Standards. Ein interner Bericht rügt, dass Minderjährige ohne Begleitung abgeschoben wurden. Ein klarer Bruch der eigenen Regeln. Außerdem wurden Abgeschobene vorsorglich gefesselt. Auch das eine Menschenrechtsverletzung, sagt Andreas Potakis, ein vom griechischen Parlament eingesetzter unabhängiger Grundrechtsbeauftragter. Für ihn gibt es ein Grundsatzproblem. Eine fehlende, echt unabhängige Kontrolle. Für mich ist es sehr schwer zu akzeptieren, dass eine EU-Agentur geringere Standards zur Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit oder Wahrung der Menschenrechte anwendet als das, was die EU ihren Mitgliedstaaten vorschreibt. Das kann nicht sein. Ich glaube, die EU verliert so ihre moralische Autorität. Nun sei es höchste Zeit für die europäische Politik, gegenzusteuern.
Über Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex berichtete Niklaus Nau. Sie hören den Deutschlandfunk 23 Uhr und 22 Minuten. Seit Sudans Präsident Omar al-Bashir im April gestürzt wurde, ringen Militärführung und Opposition um eine Teilung der Macht im Land. Jetzt haben sich beide Seiten auf einen Weg zu einer Übergangsregierung und zu Wahlen geeinigt. Mehr von Tina Fuchs.
Die Worte sind groß, die Schritte klein. General Hamdan Dagalo, für den Militärrat mit am Verhandlungstisch, sagte, dieses Papier beende eine Ära des Krieges und des Machtkampfes. Der Verhandlungsführer der Opposition, Omar al-Dagir, betonte dagegen, die Aufklärung der vergangenen Verbrechen werde die höchste Priorität in der kommenden Übergangsregierung haben. Als sie das Dokument am Mittag unterschrieben, applaudierten und jubelten die anwesenden Vertreter aus den wochenlangen Verhandlungsrunden. Es ist nur ein Zwischenschritt. Die offizielle Vertragsunterzeichnung der neuen Verfassung soll am 17. August erfolgen. Die Besetzung der Übergangsregierung ist am nächsten Tag geplant. Nach einer Phase von 3 Jahren sollen Wahlen eingeleitet werden. Im April hatte das Militär nach wochenlangen Protesten den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir gestürzt. Seitdem ringen unter Vermittlung der Afrikanischen Union und Äthiopien Militär und Opposition um eine neue Verfassung.
Tina Fuchs, ein massives Aufgebot an Polizei und an Militär unterhält Indien ohnehin in Kaschmir. Seit Jahrzehnten Zankapfel zwischen Indien und Pakistan. Jetzt aber werden auf Order aus Neu-Delhi noch einmal 38.000 weitere Sicherheitskräfte in der Himalaya-Region stationiert. Die Luftwaffe wurde in Alarmbereitschaft versetzt und nach einer Terrorwarnung haben tausende Pilger, Studierende und auch Touristen das Kaschmir-Tal verlassen. Bernd Muschborowska.
Die Regierung in Delhi begründete dies mit Sicherheitsbedenken. Es gebe Informationen, dass von Pakistan unterstützte Terroristen Anschläge verüben wollten, sagte ein führender Offizier der indischen Streitkräfte KJS Dillon in Srinagar. Pakistan und die pakistanischen Streitkräfte wollen unbedingt den Frieden im Kaschmirtal stören. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir mit unseren Sicherheitskräften hier alles tun werden, um das zu verhindern.
will be foiled at all costs.
In den indischen Medien wird über andere Gründe für die militärische Aufstockung in der ohnehin hochgerüsteten Provinz Jammu und Kaschmir im Norden Indiens spekuliert. Die Regierung in Delhi plane, den bisherigen Sonderstatus von Kaschmir zu verändern, was massive Proteste bei der einheimischen, mehrheitlich muslimischen Bevölkerung auslösen würde. Dichtes Gedränge am Flughafen von Srinagar. Tausende Hindus sind in den vergangenen Tagen aus Kaschmir geflohen, nachdem die Behörden eine Sicherheitswarnung ausgegeben hatten. Die sogenannte Amarnath Yatra, eine hinduistische Pilgerreise, die seit Anfang Juli tausende gläubige Hindus in die vorwiegend muslimische Region führte, wurde abgebrochen. Medienberichten zufolge sollen zusätzliche Flugzeuge die Menschen von dort wegbringen. Die einheimische Bevölkerung, die ohnehin genervt ist von den strengen Sicherheitsvorkehrungen in Kaschmir, fühlt sich durch die zusätzlichen Soldaten bedroht. Perzada Shakir, ein Einwohner von Srinagar. Das ist bedrohlich und schürt nur noch mehr Angst unter der Bevölkerung. Und warum das alles? Was sollen all diese Soldaten hier in Kaschmir? Was planen die schon wieder? Wir haben ein Recht, das zu erfahren. Eine Streichung des Artikels 35a der indischen Verfassung, in dem der Sonderstatus für Kaschmir festgeschrieben ist, könnte einen gewalttätigen Aufstand auslösen. Nach Informationen der Tageszeitung Times of India soll Jammu, der südliche Teil der Provinz Jammu und Kaschmir, wo vorwiegend Hindus leben, zu einer eigenen Provinz werden. Für Kaschmir und die angrenzende Region Ladakh solle eine Sonderverwaltung eingesetzt werden, hieß es. Möglicherweise wolle Indiens Premierminister Modi spätestens am indischen Unabhängigkeitstag, dem 15. August, die Neuregelung für Kaschmir verkünden.
Jörg Bernd Musch-Borowska berichtete und jetzt ist Jörg Christian Schimmelmüller bei uns im Studio. Und thematisch schlagen wir in der Presse Schauenbogen zurück an den Anfang dieser Sendung.
El Paso und Dayton, schreibt die Zeitung Die Welt. Diese beiden Städte reihen sich nun ein in die schon bislang viel zu lange Liste amerikanischer Orte, die zur Chiffre brutaler Gewalttaten geworden sind. Mindestens 29 Menschen sind binnen zweier Tage brutal hingerichtet worden. Noch mehr wurden verletzt, teilweise schwer. Allerhand deutet darauf hin, dass der 21-jährige mutmaßliche Attentäter von El Paso aus Hass auf vermeintlich Fremde gehandelt hat. Man muss nicht drum herum reden. Das politische Klima in den USA ist so vergiftet wie lange nicht mehr. Der inländische Terrorismus wird immer stärker von rassistischer Ideologie geprägt und befördert. Der Reutlinger Generalanzeiger sieht eine Verbindung zum US-Präsidenten. Donald Trump heizt diesen Hass durch regelmäßige Hetze und rassistische Bemerkungen gegenüber Latinos an. Er glaubt, mit einem klaren Feindbild seine Wähler am ehesten bei der Stange halten zu können. Ganz ähnlich klingt die Rheinzeitung aus Koblenz. Trump erntet, was er gesät hat. Statt Gebete zu sprechen, sollte der Präsident lieber auf die Ausfälle gegen Latinos, Muslime und Schwarze verzichten und endlich etwas gegen die Waffengewalt unternehmen, die in den USA epidemische Ausmaße angenommen hat. Die Frankfurter Allgemeine sieht einen anderen Aspekt. Sollte der Mörder von Dayton nicht, wie der von El Paso, zur Riege der Rassisten gehören, so müsste Präsident Trump, auch das ein zynischer Gedanke, für das zweite Blutbad regelrecht dankbar sein. Dann wird es leichter, die Debatte in die ausgetretenen Bahnen des Waffenrechtszanks zu lenken. Das ist politisch risikolos, weil die Fronten geklärt sind und die Leute abgestumpft. Und das Straubinger Tagblatt betont, es zeigt sich abermals, wie wichtig es ist, der Polarisierung etwas entgegenzusetzen. Die Demokraten dürfen sich nicht damit abfinden, wenn gegen Ausländer, Juden, Moslems oder Andersdenkende gehetzt wird. Nötig ist allerdings auch, Probleme, die im Zusammenhang mit Migration stehen, klar zu benennen und anzugehen. Und zum Schluss noch zu einem anderen Thema. Wieder gab es in Moskau hunderte Festnahmen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Die Proteste werden jetzt verschärft als Massenunruhen eingestuft, einige Oppositionelle als vermeintliche Anstifter herausgepickt. Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen. Die Botschaft ist klar, Einschüchterung. Die Kriminalisierung der Proteste, die Warnung an alle Russen, sich nicht zu beteiligen an ungenehmigten Demonstrationen. Vermutlich wird diese Strategie sogar Erfolg haben, denn mit dem massiven Eingriff Eingreifen der Polizei und den drohenden juristischen Folgen für die Teilnehmer treibt der Staat den Preis nach oben. Er weiß aus den Erfahrungen der Gorbatschow-Zeit und dem Protestwinter 2011-12, dass liberale Phasen die Menschen selbstbewusst machen und auf die Straße bringen. Das will man jetzt unter allen Umständen verhindern.
Danke Jörg Christian Schillmöller für die Presseschau am Ende dieser Sendung. Danke auch ihr für Ihr Interesse. Mein Name ist Jasper Barenbeck. Wünsche Ihnen eine gute Nacht.